Herzlich willkommen zu Podcast Literatur von Theo Schneider und der Volkshochschule Kaiserslautern. Ich bin Kerstin Bachtler und in Folge 9 tauchen wir ganz tief ein in Liebe und Leidenschaft. Das sind nämlich die zentralen Themen in den Gedichten der russischen Lyrikerin Marina Tsvetajewa. Sie kam 1892 zur Welt und schrieb Anfang des 20. Jahrhunderts Gedichte an und über ihre vielen Geliebten, die in ihrer Offenheit, ihrer tabulosen Leidenschaft und dem damit verbundenen schmerzhaft erlittenen Leiden uns auch heute noch, also rund 100 Jahre später, ins Mark treffen können, die uns bewegen, vielleicht sogar manchmal erschrecken. Die auf jeden Fall heute noch Fragen aufwerfen, nämlich wer war denn diese außergewöhnliche Frau, Marina Tsvetajewa? Einer, der das ganz vortrefflich beantworten kann, soweit es sich denn überhaupt beantworten lässt, ist Ralf Dudli, gebürtiger Schweizer, jetzt Wahl-Heidelberger und er ist Herausgeber, er ist Autor, Lyriker und Lyrikübersetzer, vor allem aus dem Französischen und Russischen. Ralf Dudli ist unter anderem als Herausgeber und Übersetzer der 10-bändigen Gesamtausgabe der Werke von Ossip Mandelstamm bekannt geworden. Und er hat viele Gedichte von Marina Tsvetajewa ins Deutsche übersetzt, einige zum ersten Mal. Dazu schreibt der Mann auch noch eigene Romane und Lyrik. Und so wie er die moderne russische Dichtung vermittelt, das genießt viel Ansehen. Er hat viele Preise dafür bekommen. Und das Buch, das jetzt gerade erschien, es heißt Lob der Aphrodite, ist sein 5. Band über die russische Lyrikerin Marina Tsvetajewa. Also, ich greife mal voraus, Herr Dudli, so etwas wie ein Lebenswerk, ein Höhepunkt, ein Abschluss, Fragezeichen. Herr Dudli, geht das überhaupt? Kann man mit Marina Tsvetajewa je zu einem Abschluss, zu einem Ende kommen?
Nein, das glaube ich nicht. Ich denke, das ist eine Dichterin, die eine lange beschäftigen kann. Das tut sie in meinem Leben. Ich glaube, ich habe viele Bücher gemacht und viel übersetzt und viel geschrieben. Aber es ist eine der Begegnungen, die für mich am wertvollsten sind. Sie ist eine ungeheure, eine immense Dichterin, aufwühlend, widersprüchlich und auch eben rätselhaft, aber sie fasziniert mich nach wie vor. Ich kann nicht sagen, ich habe alles verstanden, ich verstehe jetzt jedes Gedicht und bleiben viele Rätsel und das macht auch den Reiz dieses Werks aus. Man kommt damit wirklich nicht zu einem Ende.
Mhm. Ich glaube, schön wäre, wenn wir uns auch einfach mal einhören. Sie sind ja Russist, Sie haben Romanistik und Russisch studiert, haben vieles aus dem Russischen übersetzt und können natürlich eben auch in dieser schönen Sprache die Gedichte vortragen. Was machen wir als Anfang?
Vielleicht ein Gedicht, das sowohl die Leidenschaft und die Liebe thematisiert, als auch eine gewisse Todessehnsucht, eine gewisse Erschöpfung durch dieses aufwühlende Thema der Liebe und der Leidenschaft. Ein Gedicht vom 1. Januar 1917. Und wenn Sie mögen, trage ich das auch auf Russisch vor.
Sehr gerne.
Мнель, которой ничего не надо, кроме жаркого чужого взгляда, да до янтарной кисти винограда, мнель заласканной до тла и всласть жаловаться на тебя, о страсть. Все же в час, как леденеет твердь, я мечтаю о тебе. О, смерть, о твоей прохладной благодати, как мечтает о своей кровати человек, уставший от объятий. Soll denn ich, die ich gar nichts mehr brauche, als den heißen fremden Blick, wie auch die Handvoll bernsteinheller Trauben. Soll denn ich liebkost bis zur Ekstase über dich, o Leidenschaft, jetzt klagen? Doch wenn dann das Firmament vereist, träume ich von dir tot, und ich weiß um deine kühle, kühle Gnade. Wie von seinem Bett träumt von nichts anderm. Ein Mensch, der müd ist vom Umarmen.
Was für ein unglaublicher Schluss. Wir haben es ja schon gesagt, Marina Tsvetajewa war eine Frau, die voller Liebe steckte, die viele Menschen, wir werden noch darauf eingehen, geliebt hat und auch geliebt worden ist, aber auch viele Trennungen erlebt hat. Die schreibt, ein Mensch, der müde ist vom Umarmen. Ist sie das selbst? Ist das ein autobiografisches Gedicht?
Eigentlich sind es auch Tagebuchgedichte. Ja, sind ja auch viele ganz genau datiert hier. 1. Januar, Jahresbeginn. Es ist auch so etwas wie eine Bilanz. Da sowohl eben Liebe, Leidenschaft, aber eben auch ganz ziemlich früh schon eine gewisse Todessehnsucht. Manchmal fällt das in eins. Also die Sehnsucht nach Liebe ist auch die Sehnsucht nach dem Weggehen oder Ausruhen. Marina Tsvetajewa ist eine der ganz großen Liebesdichterinnen der Weltpoesie. Das darf man schon sagen. Das ist eine der markantesten Stimmen. Sie gewinnt diesem uralten Gegenstand völlig neue und unerhörte Klänge ab. Nicht nur Klänge, sondern auch Klagen. Denn es ist auch eine, ehrlich gesagt, eine Abrechnung mit der Liebe. Also der Titel des Buches, den ich da gewählt habe, Lob der Aphrodite, der stammt zwar von Marina Tsvetajewa aus einem Zyklus von 1921, aber die vier Gedichte sind eigentlich ein Abschied von der Liebesgöttin Aphrodite und im letzten Gedicht auch eine Beschimpfung der Göttin. Also man hat in diesem Werk einen großen Lobpreis der Liebe und der Liebesgöttin, aber eben auch eine Anklage der Liebe, der Leidenschaft, die eben auch, wie so schön im deutschen Wort zu hören ist, das Leiden mit sich bringt. Dieses Doppelwesen der Liebe ist einfach großartig von ihr eingefangen. Also wenn sie jetzt nur Liebesidyllen geschrieben hätte, dann hätte ich jetzt nicht diese 156 Gedichte übertragen können, weil einfach das wäre dann vielleicht doch ein bisschen eintönig. Aber dadurch, dass dieses Thema so unendlich reich ist bei ihr und widersprüchlich, also es ist natürlich eine Hymne auf die Liebe, aber auch eine harte, bittere Abrechnung mit der Liebe. Also in einem Brief schreibt sie einmal, die Liebe ist das grausamste Spiel zum Krallenschärfen gegen sich selbst. Also ungeheuer. Ne?
Ja.
Also es sind auch Selbstanklagen da. Warum muss ich dauernd lieben? Warum drängt es mich dauernd zum anderen hin? Es ist eine schonungslose und unerschrockene Abrechnung auch mit sich selbst, nicht nur mit der Liebe.
Ja, jetzt muss man ja dazu sagen, da wo sie schreibt, ein Mensch, der müde ist vom Umarmen, 1917, da war sie Mitte 20, und seit ein paar Jahren glücklich verheiratet und schreibt schon sowas. Vielleicht sollten wir dann auch mal gucken, wer ist diese Frau, was so ein paar Stationen, Herr Dudli, ihres Lebens, die, glaube ich, die wichtigsten Stationen sind immer an große Lieben verknüpft und deren Verlust. Aber was muss man wissen über das Leben von Marina Tsvetajewa?
Ja, diese Gedichte sind natürlich an diese Liebesbegegnung geknüpft, aber auch sehr stark an die Zeitgeschichte. Und es ist natürlich auch ein exemplarisches Schicksal des 20. Jahrhunderts, ein Emigrantenschicksal. Das Exil spielt eine ganz große Rolle. Also 1892 in Moskau geboren, in der Revolutionszeit 1917, 1918 im russischen Bürgerkrieg. Verliert sie ihren Mann aus den Augen für 5 Jahre. Der kämpft auf der falschen Seite, auf der weißen Seite gegen die Rote Armee, also auf der zarentreuen Seite. Er flüchtet dann über Konstantinopel und weiter nach Prag, nachdem diese weiße Armee geschlagen wurde. Sie emigriert dann auch, um ihn wiederzufinden im Exil. Sie emigriert zuerst nach Berlin, das ein ganz, ganz wichtiges Exilzentrum war für die Russen nach der Oktoberrevolution. Und sie fährt dann weiter nach Prag, wo sie ihren Mann wieder trifft Und die Familie, inzwischen Familie, ja, sie hat früh eine Tochter bekommen, Ariadna. In Prag kommt ein Sohn zur Welt. In den Bürgerkriegswirren 1920 verliert sie eine Tochter, die an Hunger stirbt. Es ist auch also ein Leben, das ungeheuer mit der Zeitgeschichte verwoben ist, also mit Krieg, mit Bürgerkrieg, Revolution, Emigration. Aber das ist noch nicht mal alles. In Paris lebt sie dann 14 Jahre lang in bitterer Armut und in Verkanntsein. Also man, das ist ein Jahrhunderttalent, diese Frau. Und 1939 kehrt sie aber zurück in die Sowjetunion, weil ihr Mann sich die Rückkehr erkaufen wollte, indem er für die Geheimdienste spioniert hat. Er war dann auch verwickelt in ein politisches Attentat. Er musste Frankreich fluchtartig verlassen. Die Tochter hatte immer auch Sehnsucht nach Russland und die ist dann auch 37 auch zurückgekehrt. Sie blieb also mit ihrem Sohn in Paris zurück und sah dann auch keinen Ausweg mehr für sich und ist auch zurückgekehrt. Ausgerechnet in ein stark von Stalin geprägtes Russland 1939. Da sind schon die ersten großen Säuberungen. Der Terror ist da schon am Wirken. Und sie kommt als fremdes Element, als Emigrantin, Exilantin zurück in dieses sowjetische Milieu, wo sie natürlich auch wieder ein Fremdkörper war. Beim Einmarsch der deutschen Truppen in die Sowjetunion wird sie dann evakuiert in die tatarische autonome Sowjetrepublik, wo sie vollends keinen Ausweg mehr sah. Sie hatte nichts mehr zu essen. Es gibt eine Aufzeichnung, eine handschriftliche Aufzeichnung, wo sie darum bittet, in der Schriftstellerkantine als Tellerwäscherin zu arbeiten. Jetzt müssen Sie sich das vorstellen. Also ich meine, das sind zum Teil viert-, fünftrangige Sowjetdichter. Ich will nicht sagen, es waren alles Nullen, das wäre jetzt auch nicht so viel. Aber das ist nun wirklich eine der besten, der größten Dichterin der Weltpoesie und die bittet darum, den anderen die Teller wäschen zu dürfen, damit sie überhaupt ein Auskommen finden kann. Also es gibt keinen Ausweg mehr und am 31. August 1941 begeht sie Selbstmord, indem sie sich erhängt mit einem Strick in dieser Evakuierung. Also es ist ein unglaublich tragisches Schicksal und diesem unglaublichen Schicksal hat sie aber großartige poetische Texte abgetrotzt. Also ich glaube, das ist das richtige Wort, abgetrotzt. Auch diese Liebesgedichte sind natürlich Ausdruck einer unglaublichen poetischen Begabung, aber auch einer unglaublichen Vitalität. Auch wenn sie ihren Selbstmord früh angekündigt hat, ist das doch ein unglaublicher Ausbruch von Vitalität und von poetischer Energie, ja, die sich uns noch 100 Jahre später mitteilt.
Ja, und die uns auch unmittelbar berührt, das finde ich auch. Also das ist eine vollkommen zeitlose Emotionsstärke, ja, wie man sie selten findet. Sie hat einen Text über die Leichtigkeit, dass wir den jetzt einfach mal zu Gehör bringen, weil es so auch zeigt, welche unfassbare Bandbreite diese Lyrikerin hat, dass sowas dann auch möglich ist, was auf ganz leichten Füßen daherkommt. Es ist selten bei ihr, aber es ist auch möglich.
Ja, dafür bin ich dankbar, weil es wird natürlich dann alles unter dem Gesichtspunkt dieses Selbstmords, dieses tragischen Lebens, der Tragik dieser Liebesbeziehungen, die gezwungenermaßen eben auch in Trennungen enden. Es gibt bei ihr auch eine wunderbare, melodiöse Leichtigkeit. Früh schon hat sie das thematisiert. Sie hat den Leichtsinn besungen quasi und hat den Leichtsinn als ihren Lehrer sogar bezeichnet. Also das muss man sich mal vorstellen. Es gibt also auch ein Gedicht über ihren Leichtsinn. Es ist ein ganz frühes, vom 3. März 1915. Und das ist auch einer der wunderbaren Widersprüche in diesem Leben. Eine Strophe auch auf Russisch. Легкомыслие, милый грех, милый спутник и враг мой, милый, ты в глаза мне вбрызнул смех, ты мазурку мне вбрызнул в жилы. Mein Leichtsinn, meine Sünde, mir lieb, mein Gefährte, mein Feind du, mein Zarter, dir das Lachen in meine Augen mir trieb, spritzt die Masurka mir in die Adern. Lehrtest, sie nicht zu behalten, die Ringe, mit wem auch das Leben mich band, auf gut Glück mit dem Schluss zu beginnen und zu schließen, bevor es begann. Wie ein Halm sein und sein wie der Stahl in dem Leben, wo wir so wenig vermögen, mit Schokolade zu heilen, alle traurige Qual, dem Passanten nur lachend begegnen.
Was für ein leichter Fuß und mit Schokolade zu heilen, ja, kann ich sehr gut nachempfinden. Wunderschön.
Also es gab eine Epoche, wo die Qual eben noch mit Schokolade zu heilen war, richtig, aber ja. Das ändert sich dann natürlich später. Es gibt aber immer wieder auch so Rückbesinnungen auf den Leichtsinn. Vielleicht noch ein ganz kleines von 1920, das ist aus einem Zyklus für einen Maler und Bildhauer, Nikolai Vyacheslavtsev. Ein ziemlich großer Zyklus, er wird auch betitelt als Poem einer unerwiderten Liebe. Also da hat sie diesen Mann geliebt, aber der war eher kühl ihr gegenüber. Sie konnte das fast nicht begreifen, weil sie hat so viel Leidenschaft aufgeboten, aber das hat dann keine Erwiderung gefunden. Und er ist ein Mann, der eben als Bildhauer und Maler und verächtlich soll er sich geäußert haben über ihre Wortkunst. Und hier stellt sie die beiden Künste gegenüber, aber auch die beiden Temperamente und ihre Leichtheit, Leichtigkeit. Das gehört eben doch auch zu ihr. Meine Vergänglichkeit, die findest du arm. Du sagst es immer wieder. Du bist aus Stein, ich aber singe. Du bist das Denkmal und ich fliege. Ich weiß, der allerzarteste Mai ist nichtig vor den Ewigkeiten. Ich bin ein Vogel, deshalb sei die Leichtheit mein Begleiter.
Da könnte man noch glauben, dass sie darin Trost findet. Also hat sie ja vielleicht in so einem Moment auch, um mit sowas wie der unerwiderten Liebe fertig zu werden, dann ja sich natürlich in der Kunst zu finden und indem man es reflektiert, vielleicht auch manches zu fassen, zu verarbeiten. Und da ist noch dieser leichte Ton. Aber müssen wir natürlich auch sagen, es gibt auch ganz andere Töne, die sehr, ja, sehr schwer sind. Es ist ganz früh schon eine Art von Todessehnsucht zu spüren. Also sie spricht es zumindest an. Es gibt auch einen Text, wo sie ja sagt, sie ist gar nicht in dieser Welt zu Hause oder das, was ihr zu Hause ist, das ist nicht ihr Heim. Aber zurück zum Anfang. Um auch ein bisschen dieses Leben einigermaßen, man kann es ja kaum überschauen, und die Vielzahl derer, die sie geliebt hat, dass wir mal mit ihrer, wo sie selber sagt, der ersten Katastrophe ihres Lebens, dass wir da mal drauf gucken.
Sophia Parnok, genau, ist die erste lesbische Beziehung 1914-15. Dieser erste Zyklus, die Freundin, Padruga auf Russisch, ist ein ganz wichtiger Zyklus. Und diese Liebesbeziehung zu dieser Frau war ungeheuer wichtig, leidenschaftlich. Sie war bereits verheiratet, sie hatte eine kleine Tochter und dann verliebt sie sich in diese Frau. Und die Trennung ist dann tatsächlich die erste Katastrophe ihres Lebens. Aber die Frucht dieser Beziehung ist dieser Zyklus von 17 Gedichten, also eine ganze Liebesenzyklopädie, gegenseitige Faszination, Verliebtsein, Leidenschaft, Verfallenheit und dann nämlich die Lösung und dann die Beschimpfung der Geliebten. Es ist irgendwie alles da, was man mit Liebe verbinden kann. Ich würde das vierte vorschlagen, weil da wird die Lebenszeit geschnitten, gegen diesen einen Moment, offenbar einen Moment nach der Liebe oder nach einer Liebesnacht, wo die ganze Lebenszeit, aber auch schon das, eben das Vorübergehen und das Verlassen und Verlassenwerden thematisiert. Das ist ja auch wahnsinnig bei diesen Gedichten, sind oft Vorahnungen von Unglück und Trennung, aber das kostet sie dann eben auch schon im Voraus aus. Nadjeschda Mandelstam, die Witwe Rossi Mandelstams, hat in einem wunderbaren Satz das festgehalten. Nadjeschda Mandelstam schreibt, sie war vollkommen eigensinnig. Sie suchte in allem die Ekstase und die Absolutheit des Gefühls. Sie brauchte die Ekstase nicht nur in der Liebe, sondern auch im Verlassenwerden, in der Einsamkeit, im Unglück. Also die Freundin, Gedicht Nummer 4, sich anzuziehen, keine Lust. Sie wollten nicht mal aufstehen aus den Sesseln. Doch jeder ihrer künftigen Tage muss von meiner Freude froh sein bis zum Letzten. Besonders waren sie abgeneigt, noch rauszugehen in Nacht und Kälte. Doch jede ihrer künftigen Stunden sei von meiner Freude jung erhellte. Sie haben das so ohne falsch getan, unschuldig und nie gut zu machen. Ich war nur ihre Jugend, kann nichts als vorübergehen verlassen.
Das ist eine der ersten großen Lieben in ihrem Leben und damit auch eine der ersten großen Katastrophen. Sie liebte Frauen, mehrere. Sie liebte Männer, auch mehrere. Und mit einem Mann war sie auch verheiratet. Unterscheidet sich denn ihre Liebe zu Frauen, die sie ja auch in den Gedichten genauso abbildet wie die zu Männern irgendwie? Oder ist das tatsächlich, ist die Leidenschaft immer die gleiche?
Gute Frage. Ja, ich würde sagen, es ist die gleiche. Liebe ist bei ihr universal. Frauen, Männer, ihr eigener Ehemann wird da besungen in einem der glühendsten Liebesgedichte. Wir können gleich drauf zurückkommen. Das ist eben so, die Liebe ist eine Himmelsmacht. Deshalb auch lobt Aphrodite, die Göttin, die eben diese Liebe schenkt, wie auch die Leidenschaft schenkt und den Schmerz. Das ist das Wunderbare an diesen Liebesgedichten und Gedichten über Leidenschaft, dass sich eigentlich niemand ausgeschlossen finden muss. Es ist einfach, es geht um Leidenschaft und die hat eigentlich kein Geschlecht, weil die alle Geschlechter hatte. Und sie spricht auch über die Bisexualität der Götter, ja. Also werden wie die Götter. Aber das spielt ja keine Rolle. Die geschlechtliche Orientierung spielt hier wirklich keine Rolle. Es geht um Sprachkunstwerke und wie man Liebesleidenschaft mitteilt in Gedichten, in Wörtern, in Rhythmen. Es ist ja unglaublich musikalisch. Aber ganz richtig, also neben Frauen und Männern wird eben auch dieser Ehemann besungen, kann man schon sagen. Und die Liebe zu ihm. Und sie hat ihm auch immer wieder ihre Liebe bezeugt. Das hat das andere nicht unmöglich gemacht. Also es ist trotzdem, diese Liebesbeziehungen waren immer da. Sie war halt eine große Liebende, die viel zu verschenken hatte. Und hier ein Gedicht vom 18. Mai 1920, da hat sie ihren verschollenen Mann noch gar nicht wiedergesehen. Also sie hat vielleicht manchmal Gerüchte gehört, er ist noch am Leben, er ist nicht umgekommen. In diesem russischen Bürgerkrieg gab es viele Tote, ja, das ist ganz klar. Aber sie hatte noch keine Gewissheit, dass er wirklich überlebt hat. Und sie schreibt ihm in den Raum seiner Abwesenheit hinaus das glühendste Liebesgedicht, das man sich vorstellen kann, das einem Ehegatten gewidmet werden kann. Ja, das gehört halt auch zu diesen Anhäufung von Paradoxen dieser Liebesdichterin. Es ist aber auch eines der schönsten Liebesgedichte, die sie überhaupt geschrieben hat, das darf man schon behaupten. Писала я на аспидной доске и на листочках вееров поблеклых, и на речном, и на морском песке, коньками по льду и кольцом на стеклах. Auf Schiefertafeln schrieb ich's, hieß die Hand, es auf die Blätter blasser Fächer schreiben. Schrieb's in den Fluss,
und in den Meeressand, mit Schlittschuhen auf das Eis, dem Ring ins Glas der Scheiben. In 100 Winter alte Bäume schrieb ich's endlich, sollen es ruhig alle wissen, dass du geliebt wirst, ja, geliebt, 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 als Regenbogenschrift es an den Himmel hissend. Wie sehr hab ich gewünscht, dass jeder blüht an meiner Hand, mit mir auf alle Zeiten, um dann die Stirn zum Tisch gebeugt, betrübt, den Namen wieder durchzukreuzen. Du aber, in der Hand des Schreiberlings, die käuflich ist, du, meinem Herz wie Stacheln, von mir niemals verkauft, im Innern meines Rings, du bleibst mir heil wie auf Gesetzestafeln.
Unglaublich.
Es ist unglaublich. Es sind natürlich die Gesetzestafeln der Liebe. Es gibt ein Gesetz der Treue, der Liebe, das sich natürlich fortwährend immer auch wieder verletzt. Es ist ein unglaubliches Gedicht, weil natürlich auch die anderen Beziehungen thematisiert werden. Die Liste der Namen, mit denen sie eben auch eine Liebesbeziehung gepflegt hat, die sie aber durchstreicht, wieder traurig in der Nacht diese Namen durchstreicht. Oder aber einer ist real in ihrem Ehering, im Innern, Schreiberlings, ihr Mann hat eben auf der Seite der Weißen gekämpft und die wurden natürlich verleumdet in der Sowjetpresse als Vaterlandsverräter, als Abschaum, der eben Russland verraten hat. Und in der Hand des Schreiberlings, du wirst verleumdet, aber ich stehe zu dir. Und das ist eigentlich ein ungeheures Bekenntnis. Das hinderte sie allerdings nicht daran, weiterhin ihre Liebesbeziehungen zu pflegen. Und noch am Exilort Prag, wohin ihr Mann eben gelangt ist nach dem Bürgerkrieg, verliebte sie sich unglaublich in einen russischen Emigranten, Konstantin Radzewitsch. Und einige der glühendsten Liebesgedichte sind ihm gewidmet. Das war ein Studienkollege ihres Mannes, das hat sie auch nicht gehindert. Und es gibt einen ganzen Zyklus über Maria Magdalena, die biblische Ehebrecherin, mit der sie sich sehr stark identifiziert hat. Und es gibt ein Gedicht, das dieses Extrem, die Liebe als Extremerfahrung thematisiert in diesem Zyklus der Gedichte für Radzewitsch. Und da kommen typischerweise zwei Flüsse vor und ihr Weg aus dem Leben hinaus, aus dem Körper fahren, weg aus dieser Welt, aus dem Körper.
Древняя чета течет по жилам, древняя мечта уехать с милым. Uralt, unnütz, durch die Adern fließend, uralter Traum wegfahren mit dem Geliebten, an den Nil, nicht an die Brust, nein, in, an den Nil oder sonst irgendwohin, weiter fort über die äußersten Grenzen und Letzten. Verstehst du, ich will aus dem Ängsten den Körper fahren, ob zur Stunde einst der blinden Lieder wir aus unseren Kleidern finden. Jenseits jeden Glücks an den Styx. Also an den Unterweltfluss des Vergessens, der Styx. Und dem steht dann ein anderer Fluss gegenüber in dieser Welt, der Nil. Aber nicht mal das ist hier, Ägypten ist ja nicht weit genug. Es muss über Ägypten hinaus sein. Und wohin? Ins Jenseits. Und jenseits jeden Glücks ist eines der extremistischsten Gedichte, weil sie eben seit über die äußersten Grenzen und Letzten hinaus. Und dann ein wunderbares Bild für den Tod.
als Entkleideszenen zwischen den Geliebten, also ob zur Stunde eins der blinden Lieder, wenn wir unsere Augen nicht mehr sehen, also wir sind tot. Also es ist von einer ungeheuren Kühnheit, das Todesgeschehen in eine Entkleidungsszene der Liebenden einzubetten. Ja, das ist, es zeigt diese ungeheure, auch gedankliche Kühnheit, also wie sie über den Tod nachdenkt, wie sie über die Liebe nachdenkt. Ich verstehe natürlich, dass man sagen, da tut sie nicht das Gute so viel, ist da nicht zu viel Leidenschaftsdruck da. Und so. Na klar, das muss man schon aushalten können, aushalten wollen. Aber wenn man Gedichte liebt, dann ist man bei ihr wirklich gut versorgt mit lebendigen, sehr leidenschaftlichen Gedichten. Und nach dem Bruch, also auch diese Beziehung von September, Oktober 1923 in Prag geht dann auseinander. Das ist eines der schmerzlichsten Ereignisse, weil sie den Eindruck hatte, diesen Mann habe ich nun wirklich geliebt und ich bin zum ersten Mal wirklich glücklich mit einem Mann. Sie hat sich unglaublich verausgabt. Das ist dann wirklich das Ereignis, nachdem es fast nur noch den Schmerz gibt, den Liebesschmerz, wo sie erkennt, dass Liebe tief verbunden ist mit Schmerz. Und es gibt ein Gedicht vom Jahr, also ein Jahr später, nachdem sie das verarbeiten musste, auch diese erneute Trennung verarbeiten musste. Das Gedicht heißt Merkmale, Primierte auf Russisch, wo sie von allen Merkmalen nur noch den Schmerz zulässt. Das sind Merkmale der Liebe. Und da sagt sie jetzt nun, ich kenne jetzt nur noch ein Merkmal. Merkmale. Als trüg ich im Schoß einen Berg, der ganze Körper schmerzt. Ich erkenne die Liebe am Schmerz, den Körper lang, bodenwärts. Als wird in mir ein Feld aufgefahren, offen jedem Gewitterblitz. Ich erkenne die Liebe, wenn alles Nahe in fernste Ferne stürzt. Als wird in mich ein Loch gegraben, ins innere Herz, ins Herz. Ich erkenne die Liebe an der Ader, den Körper lang bodenwärts stöhnend, Luftmähne der Winde, die den Hunnen umhüllt. Ich erkenne die Liebe am Springen der treusten Saiten, zerknüllt in der Kehle, am Kehlkopf frisst der Rost ein Salz, das nagt. Ich erkenne die Liebe am Riss, nein, am Triller, am Biss, der den Körper durchjagt.
Ja.
Also ungeheuer physisch auch, ja, es ist ja Wahnsinn.
Und es zeigt natürlich aber auch, welche Macht diese Liebe über sie hat. Mhm. Und ich glaube, das ist das Zeitlose an ihren Gedichten, dass es überhaupt nicht aufgesetzt ist. Sie hat das wirklich empfunden.
Ja.
Vielleicht stärker als manch anderer Mensch, der, das, so sind, ist es ja nicht uns allen zum Glück gegangen.
Nein,
aber,
natürlich nicht, aber das
sie
ist
leidet in einer Intensität, weil sie wirklich echt fühlt. Und dieses, sie sind so unfassbar authentisch, wo ich mich auch wundere, und das bei so vielen, also das ist ja nun wirklich ein tragisches Muster eigentlich, dass sie sich, ich will nicht so weit gehen, bei manchen Leuten sagt man auch, die suchen sich immer das Unglück. Das habe ich bei ihr den Eindruck nicht. Es ist ihr widerfahren. Es ist ihr begegnet und sie hatte so ein großes Herz oder so eine große Liebe und diese Liebe hatte diese Macht, der sie sich nicht entgegenstellen konnte. Sie konnte sich nicht dagegen wehren und dann ist das so passiert. Aber ich frage mich trotzdem die ganze Zeit, jetzt liebt sie ihren Mann, Sergei Efron, so sehr und der weiß das ja auch. Weiß man, wie ist er damit umgegangen? Was ist das für eine Beziehung gewesen?
Ja, es ist natürlich schon eine sehr enge. Sie hat ihm ganz früh die Treue geschworen und ist im Dutzendfall immer wieder untreu geworden. Aber trotzdem, die blieben zusammen. Sie hatten ja auch gemeinsame Kinder, drei Kinder. Sie ist dieser Liebesgöttin Aphrodite eben doch unterworfen mit ihrem ganzen Wesen, wie Sie völlig richtig sagen. Sie ist wie eine Sprecherin. dieser Liebesgöttin. Und sie macht diese unendlich starke Kraft zum Thema dieser Gedichte. Das Wichtigste ist für mich natürlich auch, sind die Gedichte, was dann sprachlich draus wird. Ich meine, es gibt diese Liebesbeziehungen, die dieses Leben rhythmisieren als ganz wichtige Ereignisse. Aber gut, diese Rodzewicz-Affäre nehme ich zur Kenntnis als biografisches Ereignis, aber mich interessiert dann, was sie daraus macht an Sprache, an sprachlicher Radikalität, an Lauten. Sie spielt mit Lauten, sie spielt mit Rhythmen. Auch in diesem Merkmale-Gedicht merkt man das, wie hart das geschnitten ist. Es gibt sehr viele unreine Reime. Mhm. Das mache ich auch im Deutschen. Nur ist im Russischen, es ist eine hochflektierte Sprache mit einem immensen Reimvorrat, den sie noch weiter erweitert über die letzten Grenzen und letzten hinaus, um das nochmal aufzugreifen. Und ich verwende das natürlich auch in meinen deutschen Übertragungen, um diese Modernität dieser Dichtung aufzuzeigen. Wenn ich jetzt nur reine Reime verwenden würde, dann klingt das sehr schnell wie 19. Jahrhundert. Es ist aber eine total moderne Dichterin. Absolut. Also es ist natürlich, aber ich kann dann in den unreinen Reimen, also hier gegraben, Ader, aufgefahren, nahe, wo sich die Vokale grüßen gleichsam, also Assonanzen, die manchmal dann mit Konsonanten gestützt sind. Das heißt, ich kann dann meinerseits im Deutschen eine moderne Musikalität zeigen, also die eben, die reinen Reime sind manchmal sehr erwartbar. Ja, wir sind von den Schulzeiten her an Herz und Schmerz gewöhnt und Huld und Schuld und alles Mögliche und Himmelblau und Morgentau und so weiter. Das heißt, die reinen Reime sind sehr oft erwartbar. Manchmal hätte ich einen zur Verfügung im Deutschen, suche aber den unreinen Reim, wenn ich mal diese Gedichte aus dem Russischen übertrage. Ich weiß, diese russische Sprache hat einen unendlichen Reichtum. Im Deutschen habe ich den nicht. Ich muss was finden, kann aber gleichzeitig auch diese moderne, spröde, schroffe, dissonante Musikalität zeigen, wie sie eben auch in der modernen und auch in der zeitgenössischen Musik zum Klingen kommt. Das heißt, es ist eigentlich ein Gewinn über den Umweg eines Verlusts.
Ja, da gibt es ja auch ein sehr schönes Beispiel, das Sie auch in Ihrem wunderbaren Essay, der am Schluss noch des Buches steht, da gehen Sie da auch näher drauf ein. Und ich finde das sowieso immer sehr spannend. Lyrikübersetzung, das ist ja eine eigene Kunst für sich, finde ich, weil es eben immer, ein Gedicht ist eben mehr als die Summe seiner Worte. Und es geht auch darum, den Charakter zu begreifen des Gedichts und nicht nur des Lyrikers oder desjenigen, der es geschrieben hat. Und dann noch, wenn man dann so eine reiche Sprache hat, man hat es ja gehört, wenn Sie das Russische lesen, das ist ein ganz warmer, ganz rollender, tiefer Klang. Das, was der Laie, wie ich jetzt weiß vom Russischen, ich kann die Sprache nicht, ist, dass ich es weiß von der Musik. Ja, da ist auch diese tiefe Emotion immer drin und das ist ein Volk, das sehr bekannt dafür ist, für tiefe Emotionalität. Und Sie haben jetzt schon einiges darüber gesagt, wie Sie es übersetzen, aber was ist da tatsächlich die große Herausforderung? Denn Sie müssen es ja jetzt auch noch 100 Jahre später transponieren, dass wir es auch noch begreifen heute, aber dass wir natürlich auch noch begreifen, was es damals für Sie war. Und wenn man das an dem Beispiel vielleicht mal zeigt mit der Vorsilbe Rass, das Gedicht, wo Sie ja selber sagen, es gibt diese, fand ich so spannend, als ich es gelesen habe, diese eine Vorsilbe im Russischen, die im Deutschen, für die wir so viele Vorsilben braucht, zer und fer und end und also wo es um die Trennung geht. Das Russische hat eine Silbe und man weiß, hier geht's auseinander. Ja, wie erleben Sie das als Übersetzer?
Ja, ich meine, diese Gedichte zu übersetzen ist schwierig. Ich will mich da nicht selbst loben. Ich habe natürlich daran gearbeitet, eine Sprache zu finden für sie, die uns anspricht. In einer lebendigen Sprache, die nicht antiquiert wird, angestaubt und so weiter. Gleichzeitig versuche ich natürlich ganz nah an ihrer Bildlichkeit zu bleiben. Und das ist manchmal wirklich ein Seiltanz oder Tanz auf einer Messerklinge. Mich interessiert natürlich auch die Herausforderung. Eben weil es schwierig ist, mache ich es nämlich. Ich will ja was erfahren über meine eigene Sprache, ich will was über die deutsche Sprache, die ich sehr liebe. Da will ich was erfahren über diese Sprache und ich finde dieser deutschen Sprache Reime oder ich finde Wörter, die sich noch nie gereimt haben in der deutschen Tradition. Das heißt, es ist natürlich auch eine Verlockung, ein bisschen innovativ zu sein, auch als Übersetzer. Das ist natürlich eine Herausforderung. Also wenn das zu leicht ist, dann interessiert es mich auch nicht. Mich interessiert die Schwierigkeit. Deshalb habe ich Mandelstam übersetzt, auch ein unglaublich schwierig zu übersetzender Dichter. Da sind die Schwierigkeiten manchmal anders. Joseph Brodsky habe ich sehr, sehr gerne und auch leidenschaftlich gerne übersetzt. Diese drei sind meine Lieblingsdichter und da habe ich versucht, für jeden einfach doch eine Sprache zu finden, die andere Menschen auch ansprechen kann. Denn ich will ja was weitergeben und ich bin ja aufgewühlt von dieser Dichterin Marina Tsvetaeva, das möchte ich gerne mitteilen. Diese moderne Musikalität möchte ich zeigen. Und das ist faszinierend. Ich meine, ich schreibe selber Gedichte, ich bin ein Dichter, Übersetzer, ich habe Romane geschrieben. Aber dieses Übersetzen von Gedichten ist für mich eine besonders schöne Herausforderung. Ich habe auch Essays über diese Kunst geschrieben, unter dem Titel »Die Fliege im Bernstein«, Lyrikübertragung als magischer Akt. Also es geht bei mir auch um Magie. Also der Ursprung der Poesie liegt in den Zaubersprüchen, in der Magie, in der Beschwörung. Und diese Beschwörungskraft finde ich bei Marina Tsvetaeva sehr, sehr stark. Also an Lauten, sie spielt mit den Wörtern, manchmal streift sie den Karlauer. Ja, sie erforscht auch, was da zusammengeht, was ähnlich klingt. Sie hat sehr, sehr viele unreine, auch neue Reime erfunden. Deshalb ist sie so stimulierend für mich, weil dann sagt er, ja gut, dann versuch doch mal selbst auch tolle neue Reime zu finden. In jedem dieser Gedichte gibt es völlig neue Reime, Dinge, die sich noch nie gereimt haben. Da können Sie lange suchen im deutschen Reimlexikon, die haben sich noch nie gereimt. Aber sie lädt dazu ein, mit ihren Texten auch schöpferisch umzugehen, Wortspiele zu finden, die aber dann oft sehr nahe kommen, wenn man eben diese Musikalität und diese Reimtechnik begriffen hat. Aber es ist auch eine unendliche Freude gewesen, wenn einem mal was gelingt und so, dann ist man natürlich auch glücklich drüber. Ja, dieses Gedicht, was Sie erwähnen, ist sehr, sehr wichtig. Das ist eines sogar der wichtigsten Gedichte in diesem Band vom 24. März 1925, geschrieben noch im Prager Exil und gerichtet an Boris Pasternak. Einer der großen Gesprächspartner, also diverse Gedichte in diesem Band Lob der Aphrodite, sind an Boris Pasternak gerichtet. Es gab keine Liebesbeziehung im nicht platonischen Sinne, gab es nicht. Aber es gibt Ansprachen, Anreden über die Zeit und die Räume hinweg. Pasternak blieb ja in Moskau und war auch verheiratet und hatte Kinder und sie schickt ihm aus Prag 10 Telegramme, so in dem Zyklus Kabel, der ist auch in dem Buch vorhanden. Und 2 Jahre später schickt sie ihm noch dieses fast Bilanzgedicht über diese endgültige Trennung von diesem Dichter, dem sie auch hinreißende Briefe geschrieben hat. Also gerade in dieser Tage erscheint auch im Wallstein Verlag der gesamte Briefwechsel von Tsvetaeva und Pasternak, übersetzt von Marie-Louise Bott. Und das ist nun wirklich ein Bilanzgedicht und so faszinierend für mich, weil, wie Sie richtig sagen, das Gedicht auf einer Vorsilbe, auf den Vorsilben des Verbs beruht. Diese Vorsilbe Ras im Russischen ist ganz wichtig für Sie, weil sie eben Trennung besagt, Unterschied, Entfernung, Distanz, das Auseinandertreten von Ähnlichem besagt. Und als Übersetzer ins Deutsche komme ich nicht aus mit einer Vorsilbe, das geht einfach nicht. Also ich muss das End, das Ver und das Zer wählen. Das, lange Zeit habe ich gesagt, ach, das ist ein Jammer, ich hätte auch gern eine Vorsilbe. Aber inzwischen habe ich mich versöhnt mit den Möglichkeiten des Deutschen. Und es ist natürlich auch eine Chance der Variation oder der Nuancierung dieses Abstands. Also, ich trage das hier vor. Sie werden es im Russischen hören, wie stark diese Vorsilbe Ras, diese Vorsilbe der Trennung des Exils, hämmert fast oder eben in einer magischen Beschwörung zum Zug kommt hier. Und das wieder ein Paradox. Es ist eine Hymne des Exils und des Abschieds, aber auch der Vereinigung. Es ist das Paradox der fernen Nähe und des vereinigenden Abschieds. Also lauter Paradoxe. Also man kommt nicht zu Ende mit diesen Liebesparadoxen bei Marina Tsvetaeva.
Расстояние версты мили, нас расставили, рассадили, чтобы тихо себя вели по двум разным концам земли. Расстояние версты дали, нас расклеили, распаяли, в две руки развели, распяв, и не знали, что это сплав вдохновений и сухожилий. Не рассорили, рассорили, расслоили стена даров, расселили нас, как орлов, заговорщиков версты дали. Не расстроили, растеряли по трущобам земных широт, расовали нас, как сирот, который уж, ну, который март, разбили нас, как колоду карт. Entfernung, die Wersten Meilen, sie haben uns verpflanzt, uns zerteilend, dass jeder leis und still sich hält am andern Ende dieser Welt. Entfernung, die Wersten weiten, entleimt, entlötet haben sie uns, entzweiend zu zwei Armen auseinander ans Kreuz und wussten nicht, dass das Verschmelzung heißt, der Eingebungen, Adern und Sehnen, nicht verfeindet, entfremdet, nur fernweg, uns dehnend, zerlegend in Mauer und Graben, zertrennt uns, ansiedelnd wie die Adler, wie Verschwörer, die Wersten, Weiten, nicht zerrüttet, zerstritten, nur verloren zu Zeiten. In die Elendsviertel, den irdischen Dreck, haben sie uns wie zwei Waisenkinder gesteckt. Am wievielten schon März, na, wie viel haben sie uns verteilt wie ein Kartenspiel.
Ein Abschiedsgedicht jetzt am Schluss unserer kleinen Runde. Vieles haben wir gehört über Marina Tsvetaeva, was schwer ist, ihr tragisches Schicksal. Wir haben auch über die leichten Töne gesprochen und ich würde Sie jetzt bitten, Ralf Dudli, dass Sie am Ende, dass wir noch ein Gedicht hören von ihr, was ein bisschen fröhlicher uns gehen lässt sozusagen, was die Lust vielleicht auch immer noch macht, mal tief in diese Dichterin einzutauchen, in dieses großartige Buch, in dem so viele Themen angesprochen werden, die sie in ihrem Essay ja auch auffangen zum Teil oder zumindest mir ging es so viel Lust machen, dass man da weiterlesen will und dass man auch immer wieder zurückblättert und guckt, wie war das in dem Gedicht wirklich. Es gibt immer wieder, auch wenn man das Gedicht mehrfach liest, immer wieder Neues zu entdecken. Aber ich gebe Ihnen jetzt gerne das Schlussgedicht von Marina Tsvetaeva, mit dem Sie uns hier sozusagen entlassen, unsere eigene Tsvetaeva da zu entdecken.
Ich möchte das einfachste Gedicht dieses Bandes vorlesen. Es geht um den Kuss als Quelle des Heilens, wo das Gegenüber geheilt wird, indem es geküsst wird. Das ist ein ganz einfaches Gedicht, wo sie sagt, ich küsse.
В лоб целовать, заботу стереть, в лоб целую. В глаза целовать, бессонницу снять, в глаза целую, в губы целовать, водой напоить, в губы целую, в лоб целовать, память стереть, в лоб целую. Die Stirn küssen, verscheucht die Sorgen, ich küss die Stirn. Die Augen küssen, heilt den Schlaflosen, ich küss die Augen. Die Lippen küssen, stillt den Durst, ich küss die Lippen. Die Stirn küssen, löscht das Gedächtnis, ich küss die Stirn.
Vielen Dank. Im Literaturpodcast von Theo Schneider und der Volkshochschule Kaiserslautern ging es heute um die russische Lyrikerin Marina Tsvetajeva. Der Autor und Übersetzer Ralf Dudli hat ihre Gedichte von Liebe und Leidenschaft übersetzt und unter dem Titel Lob der Aphrodite gerade im Waldstein Verlag veröffentlicht. Mit ihm sprach heute Kerstin Bachtler.